Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Hallo ihr Lieben. Heute sprechen wir über eine Tierart, die oft mit Problemen verknüpft wird, die aber abseits der Probleme das Potenzial hat, wirklich bei den drängendsten Problemen unserer Zeit zu helfen. Sei es der Klimawandel mit seinen Extremwetterereignissen in Form von Starkregen oder langen Trockenperioden oder aber der Verlust der biologischen Vielfalt. Und bei dieser Tierart handelt es sich um den Biber. Ja, in der Tat. Und über den spreche ich heute mit Herrn Schwab. Ja, das ist wohl der Experte, wenn es um den Biber geht im deutschsprachigen Raum. Bevor es aber ans Interview mit Herrn Schwab geht, hört ihr zunächst einmal noch ein kurzes Wort zu meinen beiden Sponsoren. Jagdcast wird hier präsentiert von Vortex Optics, Fanner Schutzbekleidung und Protos. Ob für Ansitz, Drückjagd, Nachsuche oder gar Long-Range-Shooting, Vortex Optics hat für jeden Anwendungsfall die richtige Ausrüstung parat. Mehr Informationen zu den Produkten von Vortex Optics findest du unter www.vortexoptik.de. Fanner Schutzausrüstung und der Kopfschutz von Protos bieten den perfekten Schutz. Und das nicht nur auf der Nachsuche oder während der Drückjagd. So sehe ich persönlich auch die extreme Liebe, so wichtig ist mir doch auch meine Gesundheit. Und deshalb setze ich ganz persönlich nur noch auf Fanner und Protos, wenn es um meine Schutzausrüstung geht. Herzlich willkommen bei Jagdcast, Herr Schwab.
Ja, grüß Gott.
Herr Schwab, in Nordamerika, da gab es bis vor etwa 10.000, 15.000 Jahren die sogenannten Riesenbiber. Die hatten Körperlängen von über 2,50 Meter und Körpergewichte man liest so 60 bis 100 Kilo. Teilweise sogar Quellen, die behaupten, dass die Stücken 220 Kilo schwer waren. Also solche Dimensionen erreicht unser heimischer Biber ja wohl eher nicht. Aber sagen Sie uns doch mal bitte, wie groß und wie schwer der eurasische Biber Castorphiber im Laufe seines Lebens so wird.
Ja, wenn ich einen großen Biber habe, Erwachsenen mit 10 Jahren, der hat so ungefähr 1 Meter Körperlänge, dann kommt noch 35 Zentimeter Biberkelle dazu und das Gewicht ist dann so zwischen 25 und 30 Kilogramm. Es gibt einzelne, die auch schwerer werden. Der schwerste, der hat bisher 42 Kilogramm. Das war ein so trächtiges Weibchen, bis ich da die Fruchtwasser und die Jungen weg tue, bin ich aber in der Gewichtsklasse 35 Kilogramm. Da ist ja ziemlich das Oberste erreicht, was ein Biber bei uns bekommt an Gewicht.
Ja. Okay. Biber soll ja an sich hervorragend schmecken, aber wohl nicht zuletzt auch ihres Felles wegen werden Biber auch heute noch in vielen Ländern, wo sie vorkommen, ja auch jagdlich genutzt als nachhaltige Ressource. Aber was macht das Fell des Bibers denn so besonders?
Der Biber hat ein extrem dichtes Fell, das ist das zweitdichteste Fell, das wir bei uns haben in Deutschland. Der Einzige, der noch mehr Haare hat, ist der Fischotter. Der Biber hat 23.000 Haare auf einem Quadratzentimeter, also auf der Fläche vom Fingernagel, vom kleinen Finger. Das ist halt, was der Biber braucht. Der Biber ist im ganzen Winter aktiv, das ganze Jahr, er hält keinen Winterschlaf. Ist dann auch draußen im Winter und richtiger Winter bei uns. Biber kommen ja vor bis nach Norwegen, Schweden auf. Hat dann doch minus 25 Grad, wo der Biber aktiv ist. Und er ist im Wasser, das auch die Wärme sehr gut abgibt. Und er braucht halt entsprechend dichtes Fell. Und es sind Zeiten vor Jack Wolfskin, so Raven, Polaris, VD und die ganzen Marken gab. Da hat halt nur Naturstoff gegen Kälte geholfen. Und das wäre einen dichten Pelz, den man anziehen kann, hervorragend. Und da war der Biber natürlich begehrt, weil er den Winter schön warm macht.
Ja. In der Vergangenheit, da wurden Biber ja nicht fachgerecht bejagt, sondern regelrecht verfolgt, kann man wohl sagen. Wann und wie kam es denn dazu, dass wir heute trotzdem noch Biber in Mitteleuropa haben?
Warum es einen Biber heute wieder gibt, das liegt daran, dass ein paar überlebt haben. Und aus den Restvorkommen in ganz Eurasien waren es vielleicht 1000, 2000, von Spanien bis Sibirien und von Italien bis Norwegen rauf, die überlebt haben, ist dann eben nach unserer Schutzstellung um 1900 eine ganze Reihe von Wiedereinbürgerungen gewesen, ab 1950 bis zum Teil noch heute. Die dazu geführt haben, dass wir jetzt inzwischen in Eurasien wieder 1,5 Millionen Biber haben. In Nordamerika sind es, da zählt keiner mehr jeden Einzelnen zwischen 10 und 20 Millionen von ein paar Tausend, die überlebt haben.
Ja, okay, interessant, ja. Gut, Biber sind ja, wenn ich richtig liege, reine Vegetarier. Aber wovon genau ernähren sich Biber denn?
Ja, im Sommer nehmen Biber alles, was draußen ist, an Grünzeug. Wenn sie natürlich im Arbeit leben, was da an Pflanzen natürlich wächst. Wenn sie natürlich in Bereiche kommen, wo der Mensch Landwirtschaft betreibt, da geht es den Biber wie allen anderen Arten auch. Das machen auch Reh, Wildschwein, Rotwild. Sie nehmen landwirtschaftliche Feldfrüchte, weil die natürlich sehr energiereich sind und es wesentlich einfacher ist für einen Biber, sich zwei Zuckerrüben zu holen, als wie ein paar Stunden lang im Arbeit rumzugrasen. Im Winter ist eben nur Anpassung an die Zeiten, als es noch Winter gab. Aber wenn sonst nichts da ist, wenn der Schnee liegt, wenn gefroren ist, da können Biber nicht wie Reh oder Hirsch weit wandern, um sich Nahrung zu suchen. Sie müssen in Gewässernähe was finden. Und das Einzige, was in größerer Menge an Gewässernähe da ist, ist die Rinde von Bäumen, also von Weichholz und vor allem Weiden und Pappeln. Und das ist eben das, was der Biber dann im Winter nimmt, ist die Rinde von Bäumen. Die fällen allerdings auch andere Arten, weil wenn der Biber Holz braucht zum Damm bauen, zum Burg bauen, da wo die Rinde nicht fressen muss, also wurscht, was er abmacht. Da kann er dann auch Nadelbäume, Tuien, Erlen nehmen, die er nicht entrindet, sondern bloß die Äste nimmt zum Bauen.
Ja, okay. Und legt er auch gewisse Vorräte an unter dem Eis?
Ja, also Biber legen Nahrungsvorräte an. Sie lagern dann Zweige ein, die werden in der Nähe der Burg in Boden gesteckt vom Gewässer, in Schlamm. Und des Nahrungsfloß ist dann der Vorrat an Futter, falls gefroren ist, falls es zu kalt wird, falls der Biber das Eis nicht mehr durchbrechen kann, nicht mehr rauskommt, dann kann er unter Wasser hintauchen, sich an zwei Kohlen in die Burg reingehen, ins Trockene und da die Rinde fressen. Wir haben ein paar Fälle, wo Biber dann auch Zuckerrüben und Mais gelagert haben, wo sie dann Maisstängel oder Zuckerrüben ins Wasser gebracht haben und dann im Wasser oder einer alten, nicht mehr benutzten Burg gelagert haben. Hat sich aber nur zum Glück nicht rumgesprochen bei den Tieren, also von daher sind das Einzelfälle.
Oh, wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis mehr Biber auf die Idee kommen. Ne? Aber das macht der Biber, also wenn er diese Bäume fällt und entrindet, das macht er ja alles mit seinen Zähnen, wofür ja. Wir eben Sägen und Äxte brauchen. Wieso sind seine Zähne denn so besonders leistungsfähig?
Ich meine, die Schneidezähne beim Biber, mit denen er die Bäume umnagt, die haben Eiseneinlagerungen auf der Vorderseite. Das macht die Zähne dementsprechend hart, dass er auch nagen kann. Und die sind auch sehr scharf, weil die Zähne sind vorne, haben sie die harte Schicht, hinten ist eine weiche Schicht. Und wenn der Biber nagt, nutze ich hinten das Weiche schneller ab. Das heißt, es bleibt vorne immer eine scharfe Kante und nach hinten wird es noch weniger. Und das, was sie an der scharfen Kante immer abnutzt, das ist bei uns beim Messer, auch wenn es geschliffen wird, es bleibt zwar scharf, aber wird immer weniger. Das gleicht sich beim Biber dadurch aus, dass die Schneidezähne ständig nachwachsen. Also das, was der Biber vorne abnutzt beim Nagen, das wird ersetzt dadurch, dass der Zahn sich nachschiebt. Und so hat der Biber eigentlich, wenn er nicht irgendeinen Zahnmarken hat oder irgendeine Gebissschiefstellung, immer scharfe Zähne in der richtigen Länge, wenn sie wirklich im Sommer zu lang wachsen würden, weil im Sommer hat er ja kein Holz, das er nagt, da ist die Nahrung viel einfacher zu kriegen und viel weicher. Da muss er bloß die Zähne aneinander reiben. Und dann selber kürzen auf das Maß, das er braucht, dass er den Mund schön zumachen kann, wenn er nicht frisst.
Ja, okay. Wie schaut es denn mit dem Sozial- und Fortpflanzungsverhalten der Biber aus? Also wäre ganz schön, wenn Sie uns mal durch so ein typisches Biberjahr inklusive Paarungs- und Setzzeit und anderer wichtiger Etappen führen würden.
Ja, ich meine, fangen wir an mit dem Biber. Die sind zwei Jahre bei der Familie, dann wandern sie ab. Und wenn der zweijährige Biber dann einen Geschlechtspartner und ein eigenes Revier gefunden hat, dann ist im Dezember, Januar des Folgejahres die erste Paarung. Und es kommen dann im Ende April, Mai, also nach 105 Tagen Tragzeit, normalerweise 2-3 Junge zur Welt, am Anfang weniger, können auch mal 4 sein, die dann wieder 2 Jahre bei der Familie bleiben. Also Familie ist immer die beiden Erwachsenen, die Jungen vom letzten Jahr und die Jungen von dem Jahr, um jetzt dann nächstes Jahr im Mai neue Jungen kommen, müssen die Ältesten abwandern und sich was Eigenes suchen, weil da, wo die Familie wohnt, der Platz, das Revier, das wird auch gegen andere Biber markiert und verteidigt, dass ich da nicht keine anderen ansiedeln kann, weil das Revier muss praktisch die Nahrungsgrundlage sicherstellen und da braucht der Biber eben der Fläche. Ich meine, das sind bei uns in der Regel so etwa Kilometer, 1,5 Kilometer am Gewässer, was die Familie besetzt, dass eben da genügend Nahrung wächst und Knackpunkt ist der Winter. Im Sommer ist es natürlich weichlich gedeckt. Da können auch andere Biber, die durchschwimmen, auf Reviersuche sind, sich mit ernähren. Aber im Winter, wenn es halt knapp wird, wenn nur noch Bäume da sind, dann brauche ich auch Biber eine bestimmte Menge Bäume, die müssen ja nachwachsen, was er jährlich nutzt. Und dann braucht er eben eine bestimmte Reviergröße. Und wenn er dann mal so Alter von 12, 13, 14 Jahren erreicht hat, dann ist halt die natürliche Sterblichkeit beim Biber erreicht, was mit daran liegt, dass sich die Backenzähne, die nicht nachwachsen, natürlich allmählich abnuchsen, bei anderen Wildarten auch, flacher werden, die Rindennahrung nicht mehr richtig verkleinert werden kann, die kann zwar geschluckt werden, im Blinddarm verdaut werden, aber ist ja noch gröber vom Magen, die Energieaufnahme ist weniger und irgendwann wird der Biber halt dann im Winter an Altersschwäche sterben, wenn er die Fettvorräte am Körper auch noch aufgebraucht hat, ein bisschen längerer Winter ist, dann ist halt vorbei mit ihm und dann ist er ein Zweijähriger, der das passende Geschlecht hat und vom überlebenden Revierinhaber akzeptiert wird, dann hat der die Möglichkeit, sich da neu anzusiedeln und deswegen geht wieder von vorn los. Paaren, Junge kriegen, leben, sterben.
Ja, der Kreislauf des Lebens. Leben. Ja. Wie viele Junge kriegt denn so ein durchschnittliches Biberpaar so pro Jahr?
Also wir gehen von 2 bis 3 Jungen aus im Jahr. Im Anfang, also wenn sie das erste Mal Junge kriegen, sind es dann mal weniger. Und im Extremfall können es ja mal 4, 5 sein. Ich hatte auch schon zweimal Biber, die hatten 7 Embryonen im Körper, was jetzt nicht heißt, dass die 7 Jungen auch geboren werden, beziehungsweise dass sie dann überleben. Ich meine, ist ganz einfach, Weibchen hat 4 Zitzen, da können keine 10 Jungen dran saugen.
Ja.
Und wir Menschen, wenn die Frau hat 2 Zitzen, normal geburt ist eines. Also kann man ganz einfach aus der Zahl der Zitzen zurückschließen, wie viele Junge da ungefähr da sind.
Ja. Ja, nun haben Sie schon öfter von der Obduktion trächtiger Biber berichtet. Wie kommen Sie an diese Stücke?
Na, das sind zum Teil Tote.
Ja.
Die halt überfahren werden. Ich meine, der Biber hat halt einen Nachteil. Er frisst im Wasser. Das heißt, wenn der Biber sich Nahrung holt, Mais, er geht raus aus dem Acker, holt sich Maisstängel, 1, 2 Stück, zieht sie ins Wasser, frisst die Gulden, geht nochmal raus, holt sich was, geht sie zurück, frisst die Gulden, geht nochmal raus. Das heißt, er geht einfach oft rein und raus in der Straße neben, dann wird er dementsprechend oft überquert und desto höher ist das Risiko, dass er vom Auto erwischt wird. Hm. Ein Reh geht halt einmal drüber und dann ist es drüben und der Biber macht es halt dann öfters und dann ist aber die Wahrscheinlichkeit, dass er ums Leben kommt, etwas größer. Und zum Teil sind es auch Tiere, die bei uns gefangen werden, wenn die Schäden sehr groß sind, also wenn ich keine Präventivmaßnahmen habe, die dann geschossen werden und dann die zum Teil auch ich dann nehme und abbalge und nutze dann für Biberrucksäcke oder für Öffentlichkeitsarbeit für Biberberater.
Okay, das ist ein ganz interessanter Begriff. Was ist denn so ein Biberrucksack?
Ja, das ist nicht, habe ich jetzt erst gehört, wie man den Biberrucksack macht. Das ist ja nicht aus Biberfell, das ist ein ganz normaler Rucksack, da sind Materialien drin, die ich brauche, wenn ich eine Biberführung mache. Also zum Beispiel der Fell, damit ich den Leuten als Fell erklären kann, dann können sie mal nachberühren, schauen, wie viele Haare drin sind, wie weich das ist. Die Pfoten vorne, hinten mit Krallen, die Hinterpfoten mit Schwimmhäuten, die Vorderpfoten ganz klein, aber da kann der Biber richtig zupacken, also er kann den kleinen Finger dagegen halten. Wir machen ja, ihr Menschen mit dem Daumen gegen die anderen Finger einfach was halten, der Biber macht so einen kleinen Finger. Also Biberschädel drin, wo man die Zähne zeigen kann, extra Unterkiefer, wenn Zahn rausziehen kann, wo man sehen, wie lang der Zahn vom Unterkiefer vom Biber eigentlich ist, der Schneidezahn, wie viel das rausschaut, wie viel innen drin ist. Also die ganzen Details zum Biber, es sind Bilder mit drin, für die Sachen, die ich draußen nicht sehe, wie zum Beispiel jemand fragt, wie kann ich einen Baum schützen, sehe ich halt im Wald draußen, wenn ich nicht gerade in Bereichen bin, wo die Infrastruktur so Menschen sind, habe ich halt keinen Baum schützen, da kann ich ein Foto zeigen, wie eine Drahthose ausschaut oder wie eine Dammdrainage ausschaut, dass ich praktisch, wenn ich auf Exkursion gehe, den Rucksack nehme und alles dabei habe und den Leuten etwas was erzählen kann, sind ja praktisch was anlangen können und wirklich begreifen.
Okay, also das ist so das Standard-Equipment für den Biber-Betreuer?
Ja, es hat nicht jeder, es hat immer viele Landkreise haben Biber-Rucksäcke, die halt dann ausgeliehen werden. Weil ich meine, wenn ich zweimal im Jahr Biberführung mache, dann brauchen wir extra einen Rucksack kaufen. Hm. Und die anderen 364 Tage stehen da rum, weil es sehr viel sinnvoller, wenn das Landratsamt, die UND, ein Stück hat und das halt dann an den ausleiht, der ihn gerade braucht.
Gut, jetzt hatten wir gerade über die Gefahren im Straßenverkehr für die Biber gesprochen, aber gibt es darüber hinaus noch Risikofaktoren, die Biber bedrohen? Also hat der Biber vielleicht auch natürliche Feinde?
Wenn der Biber hat natürliche Feinde, also gerade für Jungbiber ist es mal Fuchs. Es sind im Wasser für junge Biber großer Hecht, großer Waller. Ein Jungbiber ist ein bisschen größer, größer wie ein Bisam. Den nimmt der Waller genauso wie ein Bisam. Der Uhu kann Biber nehmen. Von der Größe kannst du Steinadler, aber das ist ein bisschen eine zeitliche Verschiebung. Der Steinadler ist tags unterwegs, der Biber nachts. Aber die Feinde, die nehmen zwar Einzeltiere, aber spielen keine Rolle bei der Populationsregulation. Und größere Biber werden natürlich auch genommen, wo sie vorkommen. Bei uns jetzt auch wieder kommend vom Wolf, hauptsächlich ein bisschen was der Bär. Aber das sind hauptsächlich die Zweijährigen, die auf Wanderschaft sind, die halt kein festes Revier haben, keine Burg haben, keinen sicheren Platz haben, die dann, wenn sie auf zwei Wölfe treffen, wenig Chancen haben zu überleben. Der Revierinhaber, der bei sich daheim ist und er schnüffelt, dass ein Wolf da ist, der macht zwei Sprünge, ist im Wasser und dann kann der Wolf die Wasserfläche anschauen und das war's.
Ja, Fischotter werden ja auch leider öfter überfahren, weil die nicht unter Brücken hindurch schwimmen mögen. Ist das bei den Bibern auch ein Thema?
Ist unterschiedlich. Also es gibt Biber, die gehen problemlos durch Kanalrohre durch, die 14 Kilometer Durchmesser haben. Und die andere Biber, das hat man entdeckt da von der Füß, ist eine riesen Brücke, wollten sie trotzdem durchs Wasser. Und wollten über die Straße, da sind noch mehr überfahren worden, dann haben wir Zaun aufgestellt, weil es natürlich nicht so toter Biber. Ist ja jetzt mal Schaden am Auto und besonders an der Brücke die Gefahr, wenn jemand ausweicht und er kommt von der Straße runter, dann fällt er mehrere Meter tief runter. Genauso wie wenn er wie getrunken hat. Und um das zu vermeiden, haben wir einen Zaun hingestellt, dass der Biber, wenn er raus will, vom Wasser über die Brücke drüber will, wenn er zum Wasser zurückgeleitet wird und dann doch unten durchgeht. Und seit die Brücke steht, gab es also keinen einzigen Unfall mehr.
Sehr schön.
Das ließ sich relativ einfach vermeiden, die Unfälle.
Ja, spielen Krankheiten vielleicht auch eine gewisse Rolle, was jetzt die Population angeht?
Nee, bei Populationsregulation eigentlich nicht. Ist mir klar, wenn ein Tier krank wird, wenn es dann eh schon alt ist, wenn es schwach ist, dass das dann vielleicht in Kombination mit anderen Faktoren auch stirbt. Aber es gibt beim Biber eigentlich keine Krankheit, die so ist, dass sie groß seuchenartig oder groß wirkt auf die Tiere. Also wie die Reute beim Fuchs oder irgendwas, da ist halt okay, wenn das mal da ist, dann sterben 20-30% der Population, also sind beim Biber eher Einzelfälle.
Ja.
Da ist größere Rolle spielt beim Biber dann eine Sterblichkeit, die Bisswunden von anderen Bibern, weil wenn Zweijährige wandern und ein eigenes Revier suchen und durch Reviere durch müssen, die besetzt sind, das ist ja klar, die Revierinhaber, die verteidigen ihr Revier. Und wenn der Wanderbiber halt nicht schnell genug abhaut, dann wird er ein bisschen gezwickt, also ist er bei Hunden, dass sie sich beißen, aufeinander sitzen und raufen, bis nichts mehr geht. Das sind meistens das einzige Bisse beim Biber, aber die gehen natürlich dann durchs Fell durch. Da kommt Wasser rein, also ideale Bedingungen für Bakterien. Und da ist ein Zweijähriger, der lange Strecken über viele Reviere durch muss, eine ziemlich gute Chance, dass er dann eben nicht an den Wunden selber stirbt, aber an den Infektionen.
Mensch, hinterher. Ja. Nun hat bestimmt jeder diese klassischen Biberburgen im Wasser vor Augen. Also brauchen Biber zwangsläufig solche Biberburgen und welche Funktionen erfüllen die?
Na, die Biberburg ist eigentlich die Ausnahme. Was der Biber braucht, ist eine Behausung, also ein Bau. Beim Bau geht der Eingang immer unter Wasser rein und der Wohnkessel ist dann im Trocknen. Und normalerweise, wenn ich normale Ufer habe, gräbt der Biber in die Ufer, meistens unter dem Wurzelteller von Bäumen, weil die Wurzeln halten das Erdreich zusammen wie ein Dachstuhl, das bricht nicht gleich ein, graben rein und legen sich dann unten in der Wohnhöhle an. An einer Stelle wird ein Loch gegraben zum Luftaustausch, weil das Wasser nicht reinkommt. Und da sehe ich eigentlich gar nichts von dem. Also wir bezeichnen das als Erdbau, weil alles in der Erde drin ist. Und wenn die Ufer ein bisschen flacher sind oder oben keine Bäume stehen, dann kann es sein, dass der Deckel reinbricht von dem Kessel. Da werden oben Äste, Zweige draufgelegt. Dann sehe ich zwar am Ufer einen Asthaufen vom Biber, wo er unten drin sitzt. Und die klassische Burg, wo wirklich alles im Wasser ist, rundum vom Wasser umgeben, wo auch der Wohnbau nicht im Erdbild, sondern komplett im selber aufgehäuften Astmaterial, das ist eher die Ausnahme. Ist auch in Nordamerika die Ausnahme. Es gibt zwar die Theorie, dass die kanadischen Biber mehr Burgen bauen als die europäischen, aber das hat mit dem Biber nichts zu tun, das liegt am Fotoapparat. Weil wer nach Kanada geht, nach Amerika geht zum Biber fotografieren, der fotografiert einen Biberbau und keinen Erdbau, weil den sehe ich sowieso nicht.
Ja.
Und auch Paris besteht ja bis aus dem Eiffelturm, obwohl die Eiffelturm im Vergleich zu anderen Gebäuden in Paris wahrscheinlich tausendmal mehr Aufnahmen hat, aber ist ja nicht so interessant, das andere.
Okay, ja, verstehe. Und diese klassischen Dämme, gibt es die denn auch immer oder wie verhält es sich damit? Damit versucht er ja den Wasserstand zu regulieren, ne?
Ja, er versucht den Wasserstand zu regulieren. Also wenn der Wasserspiegel dem Biber zu gering ist und er braucht so 80 Zentimeter bis einen Meter, dann baut er einen Damm, um den Wasserstand zu erhöhen. Wie groß der Damm dann wird, das hängt davon von der Topografie ab. Wenn ich ein Tal habe, das relativ steile Hänge hat, dann kann der Damm wahrscheinlich bloß 4, 5, 6 Meter lang sein, also relativ kurz, weil dann geht es eben Ufer nach oben, die Wasserhöhe ist bereits erreicht. Wenn es sehr flach ist, wir haben bei uns im Bayerischen Wald eine Stelle, da hat der Biber 150 Meter gebaut. Da sind die letzten 100 Meter vom Damm bloß noch eine Grasmasse hochgeschoben, weil sobald der Bach war, höher baut, läuft das Wasser außenrum, nebendran vorbei. Man muss also nebendran auch höher machen und da geht es relativ eben raus. Da hat halt da dann so 10 Zentimeter hochschieben müssen, damit das Wasser nicht rausläuft.
Ja, klingt nach viel Arbeit. Aber das ist auch eine gute Überleitung zu den biotopgestalterischen Effekten, die so Biber ja mit sich bringen oder haben. Ja, beschreiben Sie uns noch mal bitte, was mit so einem Flusslauf so alles passiert, wenn sich dort ein Biber ansiedeln und ja, der Mensch die Biber dort eben weitestgehend schalten und walten lässt.
Ja, am Flusslauf, am großen, fällt der Biber kaum auf, weil er muss keinen Damm mitbauen. Ich habe am Flusslauf normalerweise, zumindest bei uns ist alles Staatsbesitz, Wasserwirtschaft. Da kann aber ein Baum fallen, ohne dass er groß auffällt. Auffälligst gestaltet der Biber in kleinen Gewässern, wo er Dämme baut. Wo eben das heute begradigte Einzelbach, der nur gerade im Tal runtergeht, wird vom Biber aufgestaut. Es entsteht dann der Bibersee. Im Bibersee habe ich mehr Wasser, da habe ich dann natürlich im Wasser mehr Fische drin. Ich habe Laichplatz für die Frösche, für die Amphibien, weil durch den Anstau im Wasser wird ja der Grundwasserspiegel angehoben. Senken, die in der Nähe sind, vermessen, sind dann ideal für Kaulquappen. Und zwar ohne dass Fische drin sind, weil es ja bloß eine vermesste Senke, da ist kein Fisch nicht drin, außer bei Hochwasser mal was reinspült. Ich habe dann wesentlich mehr Insekten, die drin leben. Ich habe Libellen, die kommen. Also inzwischen in Biberseen und Biberlebensräume Libellen nachgewiesen. Da hätte vor 30 Jahren kein Mensch gedacht, dass die vorkommen. Das war nach damaliger Bestellung Offenlandarten, aber so eine Libelle mit 13 Meter Länge, die braucht keine 10 Hektar Offenland, da lang so in der Biber rechts und links die Bäume weggemacht hat, ein bisschen an Weiher hingemacht hat und es ist für die Insekten bereits offen genug. Es kommen dann wesentlich mehr Vögel, die zum einen mal Nahrung haben in den Biberteichen und dem Aufwuchs rechts außenrum, wenn Schilf aufwächst. Ich habe mehr Fledermäuse, weil die sich von den Insekten ernähren. Ich habe Bäume, die absterben, entweder weil es der Biber eingestaut oder weil es geringelt hat untenrum. Da können dann Spechte ihre Wohnhöhle anlegen, wo dann andere Arten nachfolgen. Also wo der Biber ist, da entsteht ein richtiges Spektrum an Artenvielfalt, weil der Biber halt für die Arten Lebensräume schafft. Und vor allem, das ist ein Unterschied zu dem, was wir Menschen machen, wenn wir irgendwo renaturieren wollen, beim Biber ändert sich das ständig. Da wächst wieder was zu, dafür fällt er da wieder, dann hat er da wieder eine Offenstelle. Da ist mal ein Damm, der längere Zeit nicht genutzt wird, wo das Wasser mal durchläuft. Dann ist wieder Schlammflur da, auf der Schlammflur kommen Weidensamen. Dann kann da Weidengehölz anwachsen. Also es fasziniert, mitten im Biberrevier hast du auf einmal eine Menge Weiden wachsen. Und andere Leute sagen, ja, der Biber vernichtet die ganzen Weiden. Wenn Platz da ist, ist Platz für alle da. Und Gewässer verschwindet nicht aus der Kritik von der Fischerei. Ja, die Biber können nicht mehr wandern. Ich meine, die Biber haben ja Millionen mit den Fischen zusammengelebt. Da gab es kein Problem mit der Wanderung. Es war natürlich auch eine andere Landschaft draußen. Wenn der Biber einen Damm baut, das Wasser verschwindet nicht. Das läuft durch einen Damm durch. Da können kleinere Fische, Neunaugen zum Beispiel, die können sich durchwuseln. Und das Wasser läuft dann rechts und links außenrum und macht Nebengewässer, Nebenbäche. Und da können die Fische wandern. Also im natürlichen System ist das gar kein Problem. Das Problem ist halt eher, wenn ich einen eingetieften Bach habe, 1,50 Meter tief, trapezförmig, der Biber baut einen Meter hohen Damm. Das Wasser läuft zwar über den Damm drüber, weil es nicht verschwindet, aber natürlich tut es ja vor allem dann schwer, so einen Damm hochwandern. Und die Wasserrückhaltung führt ja dazu, dass ich mehr Wasser in der Landschaft habe, was bei Hochwasser eine Rolle spielt. Also sicherlich beim Aare-Hochwasser spielt der Biber keine Rolle mehr, da spielt ja die menschlichen Dämme keine Rolle mehr. Aber so bei 10, 20-jährigen Hochwässern, da können Biberdämme, die mal älter sind, die auch verwachsen sind, die dann auch stabil sind, im Hochwasser standhalten, schon Wasser zurückhalten und zur Hochwasserverminderung beitragen im Unterlauf. Und ich habe natürlich gleichzeitig Wasserrückhaltung in Trockenzeiten. Also ganz faszinierend, bei uns sind viele Biberdämme, die bleiben jetzt drin im Graben, weil die Leute in Trockenjahren halt gelernt haben, wenn der Biberdamm im Graben ist, dann haben auch die angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen noch Wasser und es wächst was. Wenn ich die Biber, die ich herausgerissen habe, ist es komplett trocken und es wächst gar nichts mehr. Also das Problem ist nicht der Damm an sich, das Problem ist, wie hoch der ist. Wenn die Landwirtschaft zu hoch ist und rausläuft, dass die Flächen nass werden, nichts mehr wächst oder nicht befahrbar sind, ist ein Problem. Wenn der Damm zwar da ist, Wasser zurückstaut, aber nicht so hoch, dass die Fläche nicht mehr nutzbar ist, dann ist der Vorteil in der Zeit, wo weniger Wasser da ist.
Ja.
Also gibt es Aspekte, die beim Biber Rolle spielen, weshalb Biber zum Beispiel jetzt zuletzt auch in England und Griechenland, Mongolei ausgesetzt worden sind, zum Beispiel zur Wasserreinigung. Also Biberteil ist anders wie eine Biokläranlage. Da kommt das Wasser rein und die ganzen Nährstoffe, die drin sind, werden abgebaut. Ist natürlich klar, gegen Chemikalien hilft es nicht. Aber da brauche ich auch eine normalen Kläranlage, spezielle Einrichtungen, dass die rausgeholt werden. Aber allein um die Überdüngung da im ausfließenden Wasser weiter unten zurückzuhalten, sind die Biberteile hervorragend. Da wird halt das ganze Düngermaterial zu Biomasse umgewandelt. Und warum man künstliche Kläranlage bauen, die Schweine Geld kostet und unterhalten werden muss, wenn es Biber sonst macht. Also nur ein Beispiel noch bei uns in Winsor an der Donau. Da war vor 15 Jahren etwa ein Hochwasserrückhaltebecken geplant für die Donau, weil die hat eh immer Hochwasserprobleme, wenn nach Passau runterkommen. Hätte ungefähr 300.000 Euro gekostet. Passiert ist nichts, weil der eine war da dagegen, der hat die Fläche nicht hergegeben, der hat das gehabt, bis dann Biber gekommen sind und im Wald Dämme gebaut haben und durch die Biberdämme genauso viel Wasser zurückhalten, weil sie das Hochwasserrückhaltebecken zurückhalten hätte. Bürgermeister ist total glücklich, er hat das ganze Geld gespart für den Bau. Und er hat sich gesagt, die jährlichen Unterhaltungskosten. Die Biber arbeiten am Wochenende, die arbeiten nachts, die arbeiten Samstag, Sonntag. Die machen keinen Urlaub nicht, verlangen keine Extrakosten, wenn sie am Wochenende arbeiten. Und wenn der Damm kaputt ist, wird er repariert. Dann wird das Wasser trotzdem zurückhalten. Also der war heilfroh über die Biber, die da kommen sind.
Ja, ja, ich sage auch gerne, wenn mal wieder für viele hunderttausend Euro irgendwo ein Flussabschnitt renaturiert wird, sage ich, ja, setz doch lieber zwei Biber aus. Dann haben wir das wahrscheinlich für ein paar hundert Euro den gleichen Effekt und obendrein auch noch nachhaltig.
Ja, das ist Biber. Erstens machst du Biber nachhaltig, zweitens machst du dauerhaft und drittens machst du es so, wie die Natur das braucht. Also wo ich ab und zu mal ins Fettnäpfchen trete und irgendjemand wieder dann eine Vorstellung macht von seinem Renaturierungsprojekt und da kommt dann, was nach 5 Jahren und nach 10 Jahren Pflegemaßnahmen gemacht werden muss, da kann ich bloß sagen, es ist keine Renaturierung, das ist Walt Disney. Die Natur renaturiert sich von selber. Die brauchen jetzt als 5 Jahre rausgehen, mähen, Bäume schneiden und, und. Die Natur macht das schon, dann wächst der Baum halt mal 30 Jahre. Und irgendwann kommt das Hochwasser mit, weil hohe Bäume in der Gegend halt normal nicht wachsen können. Da kann einmal eine Fichte aufwachsen im Auwaldgebiet, wenn Hochwasser einen Hügel hinschüttet hat, wo die Fichte drauf wachsen kann. Ansonsten ist für die Fichte halt zu feucht. Ich meine, soll die Natur machen, die macht das von ganz alleine und die macht das, was gerade draußen passt. Kostet halt nichts. Und ich spare mir das Geld, anstatt da hunderttausende Millionen für Planer, Bagger und Arbeiten auszugeben, nehme ich das Geld lieber und kaufe mehr Fläche.
Ja. Ich habe aus gewöhnlich recht gut informierten Kreisen auch gehört, dass der Rückgang der Biber in Nordamerika auch tatsächlich einen Effekt auf die Tragweite der dortigen Waldbrände hat. Haben Sie davon auch mal gehört?
Ja, das ist die letzten Jahre mit den Waldbränden in Nordamerika zunehmend gekommen, weil eben festgestellt wurde, dass da, wo Biber sind, dass in den Biberlebensräumen am Gewässer, also nicht das Wasser selber, sondern rechts auf links auf breitere Streifen, das Feuer nicht brennt, weil eben der Boden so nass ist, das Ganze alles nicht ausgetrocknet ist und ein leichtes Brennmaterial ist, sondern das halt alles, ich sag's mal, gesunde Bäume, gesunde Pflanzen sind, die nicht brennen. Wenn man sich nach Bilder anschaut, Luftbilder, da siehst du grüne Streifen, die durchgehen. Außenrum sind tausende, zigtausende Hektar verbrannt und braun und mittendrin sind die grünen Streifen. Und das ist da, wo sich dann das Leben zurückziehen kann und wieder ausbreiten kann. Ist das gleiche mit der Trockenheit. Ich meine, wenn die Bäche komplett austrocknen, das Einzige, wo noch Leben da ist, sind die Biberseen. Und von da aus kann sich es wieder ausbreiten, wenn es gering ist, wenn die Bäche wieder voll sind. Und von daher sind die Nordamerika jetzt auch ziemlich daran interessiert, die Biberdämme und Biber nicht bloß zu halten, sondern zu verbreiten. Da werden auch künstliche Biberdämme gebaut, eigentlich ursprünglich nicht wegen Wasserrückhaltung und da Flächen vernässen gegen Feuer, sondern für die Fische. Weil die eben festgestellt haben, die Lachse können zwar hochwandern, ja, die kommen über Biberdämme auch weg, das sind sie, haben sie auch Millionen gemacht, aber die kleinen Fischli, die geboren werden oben, Die werden ohne Rückhalt durch den Biberdamm relativ schnell ins Meer runtergeschwemmt, kommen unten zu klein an und haben eine ziemlich geringe Überlebenschance. Wenn ich zwischendrin Biberdämme habe, und ich nenne das dann künstliche Biberdämme, BDAs, Biberdamm-Analoge, wo das Wasser zurückgehalten wird, dann hat der Fisch halt ein Jahr lang Zeit, da langsam von Damm zu Damm runterzukommen und unten entsprechend groß anzukommen. Haben sie am Anfang auch nicht, weil die haben Millionen ausgeben für die Lachsrenaturierung, bis sie mal draufgekommen sind, dass es nicht viel bringt, die Lachse bloß zu züchten und oben auszusetzen und dann runterwandern zu lassen und unten kommen sie richtig an, sondern einfach das Gewässer wieder etwas natürlicher zu machen, indem da eben Seen drin sind und Wasserrückhalt da ist. In der Hoffnung, dass irgendwann der Biber kommt und die BDAs dann durch richtige Biberdämme ersetzt, weil der BDA halt auch nicht ewig, der zersetzt sich auch langsam und zerlegt sich. Das Böse, wenn der Biber den umgebaut hat auf einen richtigen Biberdamm, weil der halt dann.
Ja.
Und wird wieder repariert, wenn was wäre.
Ja, all diese Effekte, das jetzt natürlich nur an die Hörer gerichtet, das wissen Sie, Herr Schwab, natürlich besser als ich. Die sind rauf und runter wissenschaftlich untersucht und da gibt es wirklich unfassbar viele wissenschaftliche Publikationen zu. Weil es klingt ja teilweise zu gut, um wahr zu sein, aber bei aller Faszination für Biber hört man ja auch immer mal wieder von Problemen. Die lassen sich nicht von der Hand weisen, die durch Biber verursacht werden. Erst jüngst sollen Biber da eine ganze Bahnstrecke lahmgelegt haben. Was für Konfliktbereiche gibt es denn da so?
Ja, ich meine, wenn Biber halt nicht natürliche Flächen haben zu nutzen, sondern Flächen, die vom Mensch genutzt werden, dann gibt es halt zwei, die unterschiedliche Vorstellungen haben über die Nutzung der Fläche, den Biber und den Menschen, da gibt es ja dann Probleme. Das Einfachste, das allererste, was bei uns mit aufgetreten ist, als die ersten Biber aus dem Auwald, wo sie ausgesetzt worden sind, über den Damm drüber in den Landwirtschaftsflächen sind, waren Fraßschäden. Also Biber holt ja Zuckerrüben, Mais, Getreide. Gibt eigentlich nichts, was der Biber nicht nimmt. Wir haben jetzt auch vor ein paar Jahren zuerst mal Spargel gehabt. Was halt normalerweise nicht so der Fall ist, weil der Spargel am Sandboden ist, das ist unbedingt direkt am Gewässer, da ist einfach zu weit weg für einen Biber. Der Biber geht normalerweise 10 Meter raus vom Wasser, außer er findet sehr nahrhafte Nahrung, irgendwo Zucker über Mais, dann geht er auch mal 50, 100 Meter, ist gar kein Problem mit. Aber der Mais ist, der Spargel war ja zu weit weg, bis mal der Landwirt am ehemaligen Zuckerrübenacker, der wurde aufgegeben, dann wurde hinterher Spargel angebaut. Biber war gewohnt, im Herbst gehe ich raus, hole meine Zuckerrüben, geht raus, keine Zuckerrübe mehr da, das ist nur Spargel. Dann hat sie am Spargel bedient und hat dem genauso geschmeckt, der ohne Soße Hollandaise. Dann neben den Fraßschäden an den Felsfrüchten haben wir halt auch Fraßschäden an Bäumen. Biber ist halt auch im Siedlungsbereich, hat keine Scheu vor Menschen. Biber ist im Forst, also nicht im wilden Wald, wo alles wächst, wie es will, sondern in Forstkulturen, wo halt dann Eschen, die inzwischen am Eschentriebstaben eingehen, ummacht, wo Fichten, kleine Fichten ummacht, wo größere Fichten entrindet, wo Buchen, wo Eichen entrindet. Und so Eiche mit 70, 80 cm Durchmesser, die entrindet ist, da ist ein entsprechender Wertverlust da. Biber bauen, wie schon gesagt, Dämme halt auch im Siedlungsbereich, in genutzten Bereichen. Und wenn halt dann durch den Damm, Beispiel Donaumoos, wo es drittel eben ist, Biber bauen einen Meter Damm, das sind halt sehr, wären, darf man natürlich nicht bauen, aber da werden sehr schnell hektarweise Flächen überflutet. Oder wenn ein Gewässer aufstaut, das durchs Dorf durchgeht, das Wasserspiegel steigt, die Keller voll Wasser laufen, das ist auch nicht das, was man haben will. Und Biber graben, wie das Beispiel an der Bahn, auch Röhren in die Ufer, also nicht bloß für den Bau, sondern auch Fluchtröhren. Und wenn halt da menschliche Nutzung nahe am Gewässer dran ist, ich sage mal so 10 Meter ist bei Röhren mit fast, im Prinzip fast alles abgedeckt, ist die Gefahr, dass ich einbreche oder dass ich jetzt eben wieder das Bahngleis, das direkt neben Bach war, undiminiert ist, dass es erst saniert werden muss. Wobei ich da sagen muss, da hat die Bahn ein bisschen geschlafen in Landshut, haben sie schon vor Jahren gemacht. Und es ist nicht bloß der Biber. Wir hatten jetzt irgendwo im Norden oben ein Bahngleis, das sechs Dachse gleich ein Jahr lang stillgelegt werden muss. Wenn alle Tiere die Löcher graben, wenn die an der verkehrten Stelle graben, ist halt schädlich für uns. Und da gibt es zweifellos Probleme im Biber, wo man entsprechend reagieren muss, wo ich was dagegen machen muss. Also Fraßschäden sind normalerweise im kleineren Bereich. Der Biber nimmt so 50, 60, 70 Euro, weil ich habe natürlich nicht bei Wildschwein eine große Rotte, die durchgeht, sondern bloß einige wenige Biber. Und Biber sind auch effektive Nutzer. Ich meine, wenn die Zuckerrüben nutzen, die graben es aus, ziehen es ins Wasser und fressen es. Meist gleich, der Stängel wird gefällt, ins Wasser gezogen, der Kolben gefressen. Und Wildschwein, wenn die durchgehen, der ist der Fraßschaden, weil das geringer, aber das Mais halt niedergedrückt und zusammengetrampelt. Wenn der Biber Dämme baut, muss ich was machen. Wenn er Röhren macht, muss ich halt schauen, dass ich vermeide, dass größere Schäden gibt. Und dazu haben wir im Biomanagement eine ganze Reihe von Methoden entwickelt. Von Dammdrainagen, was gut funktioniert, sind Elektrozäune. Biber ist nass, wenn er aus dem Wasser kommt und dementsprechend haut es ihn drauf, wenn er an den Zaun hinkommt. Dann hat er gelernt oder lernt ziemlich schnell, ist ein Neudeutsch No-Go-Area, wo man besser nicht reingeht. Ich kann Dammdrainagen reinmachen, also den Wasserspiegel absenken, dass der Biber zwar einen Damm bauen kann, aber das Wasser unten durchgeleitet wird. Was noch etwas teurer wird, ist Sicherung gegen Graben. Wenn ich dann Gitter auflegen, Gitter einbauen muss, dass der Biber, aber auch andere Arten, Bisam, Nutria, Fuchs, Dachs, Karnickel, nicht reingraben können.
Was passiert denn, also vom Nutria wissen wir, dass so ein Aufeinandertreffen von Nutria und Hund insbesondere für den Hund sehr schmerzhaft sein kann. Ist der Biber da ähnlich wehrhaft?
Jein, also Biber ist wehrhaft. Aber normalerweise passiert schon gar nichts, weil der Biber ins Wasser abhaut. Also Biber ist ein relativ gutes Fluchttier. Also wenn der Biber merkt, dass irgendwas Spanisch vorkommt, dann geht er ins Wasser zurück und hat dann eben auch dieser bekanntes Alarmsignal entwickelt. Der haut mit der Kelle aufs Wasser und es klatscht richtig laut. Damit die anderen Revierinhaber, die Familiengenossen wissen, aha, da ist irgendwas komisch draußen, jetzt wird es besser ins Wasser zurückzugehen, dass sie mit dem sichern. Wenn es wirklich so ist, dass der Biber keine Möglichkeit hat auszuweichen oder wenn was auch gibt, die Hunde den Biber verfolgen, das hat man vor Jahren in Deckendorf oder bei Niedrigwasser, da hat der Biber seit 10 Jahren gelebt, war nie ein Problem, bei Niedrigwasser ist halt 100 Mal den Biber hinterher. Der Biber hat nicht abtauchen können, weil er hat laufen müssen, weil kein Wasser im Bach war. Und dann hat der Biber sich halt umgedreht und hat der Hund 500 Euro Tierarztkosten gehabt. Also die wissen sich dann schon zu wehren, aber sind normal nicht aggressiv. Also die einzigen zweimal, wo mich ein Biber bissen hat, die letzten 35 Jahre, war ich selber schuld.
Was ist denn da passiert?
Und ja, ich hatte einen Biber, einen wild gefangenen bei uns im Gehege, als wir noch exportiert haben, als wir sie gesammelt haben, wäre der Führung auf den Arm gehabt und habe den Leuten halt den Biber so gezeigt, jeder am Strand, der Biber ist ruhig dagelegen, hat geschlafen, dem war das, hat mich vielleicht aufgeregt, aber ich sage, mein Gott, was soll's? Und die Leute haben den Biber berührt und angeschaut und die Schwimmhäute angeschaut und die Zelle angeschaut, alles, bis jemand gefragt hat, was hat denn der Biber da unten? Und was macht man, ohne nachzudenken? Man dreht den Biber um zu schauen, was der Biber unten hat. Und das wollte der Biber nicht. Ich war am Drehen, hat er seinen Kopf gedreht, mich in den Finger gebissen. Ja, was muss ich den Biber drehen? Er war schuld.
Ja, natürlich. Ist ja am Ende auch kein Kuscheltier, ne? Also von daher, genau
die richtige... Es ist kein Kuscheltier, man soll halt Abstand, man kann anschauen und fotografieren, aber man sollte halt Abstand halten. Und wer das nicht macht und gebissen wird, ich meine, wenn ich besoffen auf der Autobahn spazieren gehe, dann darf ich nicht den Autofahrer beklagen, wenn ich zusammengefahren werde, bin ich selber schuld. Und wenn ich das Wildtier halt zu nah hinkomme und zu sehr ärgere und es wehrt sich, ist es ganz normal, dass es sich wehrt, dann bin ich der Schuldige.
Ja, sehe ich genauso. Was die Zukunft des Bibers, ich sag mal so, in Mitteleuropa angeht, wie sehen Sie die?
Ich meine, der Biber wird sich weiter ausbreiten. Es gibt ein paar Länder, die noch keine Biber haben, aber das ist eine Zeitfrage, bis sie da auch einwandern werden. Und dann wird es wahrscheinlich so werden, wie wir es jetzt in Bayern haben. Wir haben ein Biber-Management, wo es, wenn es Probleme gibt, kommt jemand vorbei, der sich fachlich auskennt und die Leute berät und denen sagt, was man machen kann. Wie gesagt, die ganze Reihe von den einfachen Sachen, die man machen kann, habe ich schon erwähnt. Und im Extremfall kommt dann auch dazu, ich meine, wenn es gar nicht anders geht, wenn ich keine Präventivmaßnahmen haben, um Schäden zu verhindern, da muss ja mal ein Biber gefangen werden. Und fangen aus, also fangen zum Aussetzen, das machen wir auch nicht mehr, weil ich meine, wir haben jetzt genügend Biber, ich habe auch keinen Platz mehr, wo ich sie hinbringen kann bei uns in Bayern. Und nach außerhalb werden Biber bloß abgegeben, wenn wir Genehmigung haben. Also wenn irgendjemand kommt, der hätte gern Biber, dann sage ich, ja mein Gott, magst du schon, dass der Biber magst, aber nicht von mir. Außer du hast eine Genehmigung, dass du sie aussetzen darfst. Was wir jetzt mal für Griechenland haben, also die sind am Planen, aber solange das nicht fest ist, dann werden die auch nichts kriegen. Wenn sie dann alles Genehmigung haben, aber Transportmonitoring ist noch nicht gesichert. Wenn das gesichert ist, dann kriegen sie es ansonsten nicht. Und die Biber, die man halt bei uns bei extremen Problemen fangen muss, weil es anders nicht geht, die werden dann getötet und verwertet.
Ja, und verwertet heißt in diesem Fall nur das Fell oder auch das Wildbret?
Ja, ich kann das Fell garben lassen. Ich kam mal der Bekannte aus Oberpfalz gemacht, dass wir den Biberfall mit einem Anzugsack machen. Er hat gemeint, also die Biber haben so viele Sauen das Leben kostet, weil er halt im Anzugsack gemütlich warm drin sitzt im Winter, wenn es kalt ist. Ich kann mir den Schädel präparieren und ich kann das Fleisch essen. Aber nur vermarkten, also nur verwerten, nicht vermarkten. Also ich darf es nicht verkaufen, tauschen. Also ich kann dann Biber schießen, darf ich bei dir am Murmeltier schießen, das ist strafbar, das geht nicht, also tauschen. Aber wenn ich den Biber dann habe und verschenke, das ist jederzeit möglich.
Ja, gerade die Kelle soll unfassbar lecker sein. Haben Sie das mal gegessen?
Die Kelle ist nicht lecker. Die Kelle ist reines Fett. Die Kelle ist wahrscheinlich eine Spezialität von früheren Zeiten, als der Mensch Energie gebraucht hat und keinen mageren Schweinebraten haben wollte. Da war Fett Energieträger und das ist eine Biberkelle mit reinem Fett extrem energiereich. Und das ist natürlich, wenn es darum geht, Energie zu kriegen und nicht mageres Fleisch zu essen, um das Idealgewicht zu halten, ist natürlich Fett wesentlich besser. Und das fette Schweinebraten war sicherlich früher auch beliebter als irgendein mageres Stück, wo keine Energie drin ist.
Och, ich mag den fetten Schweinebraten heute noch. Nee, aber ich habe gehört, dass das sehr populär unter Trappern in Nordamerika war, die Biberkelle. Aber Sie haben die Gründe ja schon genannt, ne? Wahrscheinlich war genau das.
Ja, aber wenn ich sonst nichts zum Essen habe, dann würde ich auch eine Biberkelle essen. Aber da müsste mir schon sehr schlecht gehen.
Ja, klingt so, als ob es relativ gut um die Zukunft des Bibers bestellt ist. Aber also wenn Sie einen Wunsch frei hätten, mit Blick auf den Biberschutz, was würden Sie sich da wünschen?
Ja, einfach ein realistisches Vorgehen. Weil oft ist der Biber halt so genutzt als so die Scapegoat, auf die man alles schieben kann. Wir haben jetzt einen aktuellen Fall, wo der Biber angeblich eine Röhre verstopft hat und dann ein Stall unter Wasser gestanden ist und jetzt enorme Schäden da sind. Aber wenn ich die Bilder anschaue, da erklärt sich nichts, wo der Biber was verstopft haben soll. Wenn da läuft das Wasser neben der Röhre vorbei, aber wenn ich die Wassermenge nehme, die viermal größer ist, wie die Röhre insgesamt packt, dann läuft halt viel Wasser neben vorbei. Und man soll sehr realistisch sehen, was der Biber tatsächlich macht, was man dagegen tun kann. Und falls wirklich gar nicht anders geht, wird er auch gefangen. Aber da wächst jeden Biberfach sich groß aufregen. Wir haben jetzt auch einen Landwirt, der hat von 20 betroffenen Landwirten und 100 Hektar gesprochen. Wenn man sich die Fläche angeschaut hat, dann war er der Einzige. Und es waren keine 100 Hektar, es waren 200 Quadratmeter. Und ist mir klar, wenn der Biber 100 Hektar unter Wasser ist, muss ich anders reagieren wie bei 200 Quadratmeter. Vor allem nachdem gerade in der Landwirtschaft, und das hören Sie sehr ungern, obwohl ich es bei jedem Vortrag bringe, das bestreitet auch keiner vom Bauernverband, nicht nur in Bayern, sondern in ganz Deutschland und Europa weltweit, ungefähr ein Drittel der landwirtschaftlichen Produktion auf Müll landet. Also ist nicht das, was in Afrika von irgendwelchen Nagetieren bei der Ernte gefressen wird, sondern das, was geerntet ist oder was man vielleicht auch nicht ernten kann, weil es viel ist, ein Drittel von dem, was Landwirtschaft produziert, landet auf dem Müll. Das ist zwar weniger die Verantwortung der Landwirte, da wird auch was produziert und weggeschmissen, das sind im Endeffekt wir alle. Da muss der Kartoffel muss in der Mikrowelle auf Stufe 6 in 2 Minuten warm sein und dadurch eine bestimmte Größe haben. Alles, was zu viel ist, wird weggeschnitten und weggeworfen. Wir haben jetzt wenigstens nur die Schweine verfüttert. Die Milch, die wird von Bayern nach Norddeutschland gefahren, wird da zu Joghurt verarbeitet. Der Joghurt geht nur irgendwo nach Polen zum in Packungen geben, weil es da billiger ist. Dann wird er europaweit verteilt und als der Tag abgelaufen wird, weggeschmissen. Ich meine, von der Fläche, die wir haben und vom Geld, die Landwirte sollen das Geld ja haben, habe ja gar nichts dagegen, aber muss denn der mit Gewalt da Mais abbauen, wenn es da Probleme gibt? Wenn ich dem das Geld gebe und sage, lass bleiben, bau kein Mais, dann müssen wir weniger wegschmeißen, hat der Landwirt das Geld und wir schmeißen weniger weg. Also das wäre ohne einen Cent mehr Kosten bei uns wesentlich besser, auch für die Landnutzer, weil das Geld, das sie da kriegen, können sie behalten. Wenn sie Mais anbauen, müssen sie an Bulldog haben, sie müssen pflügen, sie müssen ecken, sie müssen anbauen, sie müssen spritzen, sie müssen ernten, sie müssen trocknen. Alles Kosten, die anfallen, die so wegfallen. Also es wäre sehr viel einfacher möglich, wenn man das Ganze ein bisschen realistischer sieht und vor allem was Vernünftiges umsetzt und nicht mit Gewalt irgendwas macht. Ich meine, da muss wieder irgendwann ein Neubaugebiet ausgewiesen werden mitten im Überschwemmungsgebiet. Ja, und dann ist nass. Ja, mein Gott. Ja, wenn das Wasser steigt, dann funktioniert die Druckerei nicht mehr, weil der Boden nass wird. Ja, wie ich die Druckerei gebaut habe vor 15 Jahren, in Trockenzeiten, wo das Grundwasser ein bisschen niedriger war, jetzt haben wir das Problem, wenn das Grundwasser steigt, mit oder ohne Biber, mit Biber geht es schneller, ohne passiert es auch, dass alles nass wird. Hat es an der Planung schon gefehlt. Und das sind Sachen, die ich heute weiß und die ich heute schon vorbereitend gar nicht machen könnte. Aber da fehlt es ja bei vielen ein bisschen leben und leben lassen und nicht bloß seine Vorstellungen, so falsch sie sein mögen, als die einzige Wahrheit nehmen.
Ja, ich würde mir auch wünschen, dass wir tatsächlich mal ein bisschen wieder zurückgeben, nachdem wir wirklich so im großen Stil ja fast das ganze Land kultiviert haben. Und insbesondere, wenn wir denn so Situationen haben, wo der Biber eben tatsächlich auch dabei helfen kann, ja aktuelle Probleme zu lösen, wie Extremwetterereignisse und den Verlust der biologischen Vielfalt. Also wenn wir was zurückgeben, kriegen wir ja viel mehr als Rendite.
Ja, und das ist mit der Problem von unserem menschlichen Denken. Wenn ich es bloß zurückgebe, dann mache ich nichts, da kostet nichts, da ist nichts. Da werden mit Millionen Aufwendungen Gewässer, natürlich, wo ich sage, lass den Bach einfach liegen und den Biber machen. Wir haben ein sehr schönes Beispiel von einer Forstverwaltung in Hessen an der Josa. Da konnte das Forstamt damals, die haben damals auch als Biber ausgesetzt, haben den Dr. Heide von der DWR gefragt, was sie machen sollen. Und die Idee war, ich plane, da machen wir das, da machen wir das, da pflanzen wir das, da tun wir das, da tun wir das. Und dem die Antwort war, nichts machen. Flächen kaufen und den Leuten darauf vorbereiten, sagen, dass der Biber kommt. Das haben sie ja gemacht. Und die konnten an der Josa komplettes Tal kaufen, also nicht nur einen Streifen am Gewässer, sondern von rechts bis links komplette Tal auf der Länge von ungefähr 300, 400 Metern. Und das hat jetzt der Biber gestaltet. Da ist nicht nur ein Bach, da sind Dutzende Bäche drin. Da baut der Biber einen Damm, dann läuft das Wasser rechts rum, läuft links und baut er da und dann macht er da einen Bibersee. Der Biberdamm, der fällt wieder zusammen, dann läuft er über das Rindsal durch, rechts und links in Schlammflächen, da wächst dann, wie ich gesagt habe, kommen die Weiden zusammen, da wächst Weidenwildnis auf. Das ist eine 1A Naturfläche. Wer sich beklagt, sind die Angler, weil angeblich keine Fisch mehr da sind. Die Fische sind schon da. Ich krieg sie bloß nämlich. Ich kann ja nicht mehr mit dem Jeep nachfahren, Bayern 3 auch machen, die Angeln einwerfen. Ich muss jetzt halt Warthose anziehen und mich 2 Stunden lang durchs Wasser kämpfen, bis ich am großen See bin zum Fische fangen. Das sind schon drin, aber hinfahren geht halt nicht mehr. Das ist also weniger ein Problem für die Arten, die sind alle da, sondern ein Problem für den Nutzer. Und das muss er auseinanderhalten. Nicht das, was ich nicht mehr nutzen kann, sagen, ist nicht mehr da, sondern ist es da. Und gerade bei Fischen in wesentlich höherer Dichte, auch vom Fischereiverband festgestellt, sogar von der Fischereifachberatung in Nordbayern, die ja total gegen Biber ist. Die haben Untersuchungen gemacht, haben es am Anfang gleich gemerkt, was sie veröffentlichen. Ich habe es am Anfang auch nicht gemerkt, es stand ganz nett drin. Ja, mit Biber sind so viel drin, ohne Biber sind so viele Arten. Wenn der Biber aufschärft, verschwindet die ja, bla bla bla. Dass wenn man sich anschaut, in dem Bach mit Biberdämmen, wo der Biber aufgestaut hat, freifließend, waren insgesamt mehr Fischarten drin, als im nur freifließenden Bach. Ist mir klar, wenn der Biber einen Damm baut, verschwindet die Regenbogen vor allem im eingestauten Bereich. Da kommen dann Karpfen rein oder irgendwas anderes, das Stillgewässer braucht. Aber die Forellen gibt es nach wie vor im freifließenden Bereich und in den neu entstehenden Umlaufgewässern. Dann habe ich halt beide da. Höhere Artenvielfalt, aber es ist halt wilder, die kriegst du nicht mehr so leicht.
Ja gut, das ist dann wahrscheinlich ein geringer Preis, wenn man das Ganze mal gesellschaftlich betrachtet, ne? Das, was wir eben brauchen. Und die großen Krisen sind ja nicht nur der Klimawandel, sondern eben auch der Verlust der biologischen Vielfalt.
Ja, und das ist mit ein Problem beim Biber, das habe ich vor 20 Jahren schon gesagt, das ist ein bisschen das umgekehrte Verursacherprinzip. Normalerweise ist es so, einer macht den Dreck, der kippt sein Altöl ins Wasser und die Gesellschaft hat den Schaden, weil es für die ganzen Folgekosten aufkommen muss. Beim Biber ist es andersrum. Da hat einer den Nachteil, nämlich dem Landwirt, dem die Fläche unter Wasser steht, und die Gesellschaft hat den ganzen Vorteil mit Artenvielfalt. Und da muss er entsprechend Ausgleich erfolgen, dass die Gesellschaft dem Einzelnen, der Flächen bereitstellt, dass die Natur sich entwickeln kann, dass Artenvielfalt wird, dass er dem entsprechend seine Fläche ausgleicht. Solange der keiner, dass der Landwirt das alles umsonst machen muss, die Flächen hergeben. Er soll ja Geld dafür kriegen, und zwar den Wert ersetzt kriegen, den er dann anders hat. Ich meine, mir hat er gesagt, ist mir wurscht, es muss zahlt werden, dann baue ich euch Natur an. Ob ihr Mais anbaut oder sich Natur entwickelt, ist mir wurscht, aber ich muss von der Fläche leben. Und wenn ich dem Geld dafür gebe, dass er nichts macht, sich sogar das Geld spart für die Maschinen und den ganzen Sachbau braucht, dann hat er mehr und die Natur hat mehr. Problem ist, der Mensch hat durch die landwirtschaftlichen ganzen Programme so gemacht, dass ich was machen muss. Der Landwirt, der es richtig macht, nämlich der Natur sich entwickeln lässt, der kriegt nichts. Der kriegt was, der was macht.
Aber diese Systeme sind ja nicht in Stein gemeißelt. Und ich weiß auch, dass natürlich die Situation einzelner Landwirte beliebig kompliziert sein kann. insbesondere wenn die Flächen den großen Anteil am Betrieb ausmachen. Aber wir müssen eben, da bin ich bei Ihnen, glaube ich, ganz anfangen, auch neue beziehungsweise eigentlich alte Wege zu denken. Ja, Herr Schwab, also vielen herzlichen Dank. Das war ein ganz toller Überblick über die Situation des Bibers im deutschsprachigen Raum. Also ganz lieben Dank, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben.
Bitte. Dankeschön.
Ja, ihr Lieben, also ich weiß, das eine oder andere hier Gesagte ist mit Sicherheit streitbar und man kann da auch durchaus abseits der wissenschaftlich bewiesenen Vorteile mit Blick auf Artenvielfalt und Wasserqualität und dergleichen. Aber gerade wenn es um die Schäden geht, kann man auch anderer Meinung sein. Und wenn ihr anderer Meinung seid, dann schreibt mir doch einfach, erzählt mal eure Sichtweise der Dinge und eure Geschichte. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Die E-Mail kennt ihr, jagdcast@gmx.de. So, jetzt soll es das aber für heute auch gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Und wie immer, Weidmannsheil.